Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über den Dialog sprechen, das Miteinander ins Gespräch kommen, über die Dinge, die uns selber betreffen. Denn ich stelle fest, dass in der Bubble der pflegenden Eltern in letzter Zeit eine Entwicklung wahrzunehmen ist, eine Entwicklung zur Gereiztheit, zur Provokation und zum Fragenstellen, die keine Antwort erhalten. Und deshalb möchte ich meine Gedanken mit dir teilen zu der Frage, wie können wir miteinander Lebensrealitäten teilen und wertschätzend auf Augenhöhe ein Leben führen, das uns trägt und die Kinder, die wir begleiten. Viel Freude beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier zuzuhören, denn ich halte das überhaupt nicht für selbstverständlich. Ich halte es nicht für selbstverständlich, weil wir so vielen Menschen in unserem Leben zuhören, die eigentlich gar nicht direkt um uns herum sind. In meinem Job merke ich das natürlich sehr, weil ich ganz viel auf Social Media unterwegs bin. Doch ich glaube, dass auch unabhängig von meiner beruflichen Tätigkeit viele Menschen sehr viel auf Social Media unterwegs sind. Viele Nachrichten hören, viel Radio hören, ständig in Kontakt kommen, in Kontakt mit Meinung, mit Haltung, mit Aussagen. Und es wird immer schwieriger, Fakten zu prüfen. Es ist eine Aufgabe, die wir hätten, wenn wir sie denn übernehmen wollen. Und vielleicht sind wir da genau beim Kern dessen, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Wollen wir die Verantwortung dafür übernehmen, was die Dinge mit uns machen, auf die wir im Alltag treffen? Ich erlebe es immer häufiger, dass ich Reels sehe, die einen gereizten oder provokanten Unterton haben, die Alltagssituationen teilen oder einen Alltagsgedanken teilen über pflegende Elternschaft, der ein Stück weit einen Gedanken von Verzweiflung, von so ist das jetzt wirklich, wollt ihr uns damit alleine lassen, in sich trägt. Und ich sehe das und ich merke, wie etwas in mir natürlich anklingt, auch in meiner Rolle als pflegender Mutter. Und ich denke, das ist schon echt harter Tobak, dass das so ist in unserer Welt. Und dann denke ich, in meiner Welt erlebe ich es gar nicht in der Art und Weise. Ich kann an das gedankliche und emotionale Konstrukt der anderen andocken. Doch es ist nicht deckungsgleich mit dem, was ich im Alltag erlebe. Ich möchte dir ein ganz klares Beispiel machen. Ich bin nun seit 10 Jahren pflegende Mama eines Kindes mit dem Down-Syndrom. Die Frage von, habt ihr es vorher gewusst, habe ich in meinem Leben nur so häufig gestellt bekommen, dass ich sie immer noch an einer Hand abzählen kann. Und dabei bin ich gerade auch in der frühen Zeit mit Tilly sehr öffentlich aktiv gewesen. Und einer der Gründe, weshalb mir die Frage wahrscheinlich nicht so häufig gestellt wurde, ist, dass ich offen darüber gesprochen habe, dass mich die Diagnose meines Kindes überrascht hat. Gestern Abend hat mich diese Frage und dieser Gedanke nicht richtig losgelassen. Es hat mich nicht losgelassen, weil ich immer wieder mal auf Aussagen treffe, die diese Frage immer gleich so stark verurteilen. Und ich verstehe den Teil der Verurteilung darin, der auch mich verletzt, wenn ich die Frage gestellt bekomme. Doch dass es mich verletzt, hat etwas mit mir zu tun. Dass es mich verletzt, lässt die Frage in mir anklingen. Hätte ich mich anders entschieden, wenn ich es vorher gewusst hätte? Es gibt den Anteil in mir, der sich dessen nicht sicher ist. Ja, ich habe auf dem Weg zu meinem ersten Kind sehr lange mit meinem Mann gebraucht. Wir haben Kinderwunschbehandlung hinter uns. Wir haben einen langen Weg des Hoffens und Bangens und immer wieder einfach so Versuchens hinter uns. Und als wir schwanger waren, und ich habe das schon häufig erzählt, aber vielleicht lohnt es sich an der Stelle, das nochmal zu erwähnen, hatten wir das große Glück einer guten Gynäkologin, die mich betreut hat. die in der 9. Schwangerschaftswoche den Herzschlag gehört hat, alles war soweit in Ordnung und die in den Raum gestellt hat, dass man die Möglichkeit hat, die Nackenfalte zu messen. Bis zu dem damaligen Zeitpunkt meines Kinderwunsches war mir das überhaupt nicht geläufig. Ich hatte davon keine Idee. Und sie hat mir erklärt, weshalb man es tut. Und sie hat mir gleichzeitig erklärt, wissen Sie, ich begleite hier Mütter, die haben es getan und hatten eine angsterfüllte Schwangerschaft, die sich bewahrheitet hat in einem Kind mit Behinderung, mit dem sie sehr gut zurechtkommen. Ich habe Mütter begleitet, die eine angsterfüllte Schwangerschaft hatten und ein gesundes Kind zur Welt gebracht haben. Und ich habe Mütter, die es auf sich haben zukommen lassen. Wir sind damals nach Hause gegangen mit einem Flyer über die Möglichkeit von Frühdiagnostik. Und mit der guten Empfehlung von ihr, Sie dürfen das frei entscheiden, wie Sie diese Schwangerschaft erleben möchten. Und wir saßen lange in unserer Küche und haben lange darüber diskutiert und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe die naive Entscheidung getroffen von, es wird schon gut werden. Ich vertraue dem Leben, ich vertraue dem, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dieses Kind zu bekommen. Und ich halte es nicht für richtig, anhand meines inneren Wertekompasses, dieses Kind auf eine Bewertungsskala zu legen, wenn es doch schon so schwer war, überhaupt dieses Kind zu bekommen. Es darf kommen, wie es will. Und ja, dann hat uns das Down-Syndrom überrascht, weil wir wirklich keine vorkindliche Diagnostik gemacht haben. Ich glaube, dass in der Frage, habt ihr es vorher gewusst, jemand manchmal sehr impulshaft, ungefiltert, genau das über sich preisgibt, was mich im Zuge dieser Entscheidung auch beschäftigt hat. Bin ich dem gewachsen? Wie sehr Angst macht es mir, ein Kind mit Behinderung großzuziehen? Wie viel Idee habe ich davon, wie Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft akzeptiert und begleitet werden? Wie viel Idee habe ich davon, wie ich als Mutter, als Mensch eines Kindes mit Behinderung meinen Platz in dieser Gesellschaft haben und halten darf? Und soll ich dir was sagen? Das sind berechtigte Fragen unserer Identität. Sie sind berechtigt, weil sie Angst machen über unseren sozialen Status, darüber, wer wir sind und wer wir bleiben können und wer wir für unser Kind sein wollen. Und dass die Frage kommt, hat viel weniger damit zu tun, meinem Kind seinen Wert abzusprechen, die mögliche Lebensqualität als Kind mit Behinderung oder auch die mögliche Lebensqualität meiner Identität und Mutterschaft. Denn erwiesenermaßen haben Aussagen einen größeren Eigenanteil in sich als den Fremdanteil. Da sagt jemand etwas aus sich heraus. Und er sagt nicht, wie konntest du dieses Kind nur zur Welt bringen, sondern er sagt, hast du es vorher gewusst? Und es impliziert vielleicht ganz viele mögliche andere Fragen und Perspektiven. Auch die Frage nach, bist du so viel moralisch stärker als ich? Teilen wir das gleiche Wertesystem? Kann ich Würde so sehen wie du? Oder bin ich vielleicht zu ängstlich vor dem, was es mit mir in der Gesellschaft macht? Und wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, nach dieser Frage in den Dialog einzutreten. Wir haben die Wahl, mit dieser Person ins Gespräch zu gehen, weshalb sie diese Frage umtreibt und beschäftigt. Ich glaube ganz fest daran, und es ist Teil der Vision meiner Arbeit in der Außerordentlich und Glücklich Akademie, dass wir in emotionaler Reife, emotionaler Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung eben dazu finden können, glücklich mit uns und unserem Leben zu sein, dass wir im Frieden damit sein können, in Annahme, wie die Dinge sind, die uns im Leben begegnen. Und dass wir aus diesem zufrieden glücklich sein, die sein können, die Inklusion voranbringen. Ich habe vor meinem Kind mit Behinderung nicht gewusst, was es bedeutet, pflegender Eltern zuteil zu sein. Noch habe ich gewusst, was es für einen Menschen mit Behinderung bedeutet, sich in dieser Welt zu orientieren, seinen Platz zu finden oder seine Rechte einzufordern. Ich habe es schlicht und ergreifend nicht gewusst, Und ich höre immer wieder diesen Satz unserer Zeit, man darf ja heute gar nichts mehr sagen. Und er ärgert mich so massiv, weil ich kein Verständnis dafür aufbringen kann, dass man nicht in die Bereitschaft eintreten kann, etwas zu sagen, was der eigenen Haltung in dem Moment entspricht, um festzustellen, dass diese Haltung angreifbar sein darf, dass sie Kritik erfahren darf und dass ich aus der Reaktion meines Gegenübers für mich neu justieren darf, ob ich die Person mit dieser Haltung bleiben möchte oder ob ich mich dafür öffne, dass das gar nicht meinen Werten entspricht und ich mir dessen einfach nur nicht bewusst war, weil ich die Erfahrung noch nicht gemacht hatte, auf die Reaktion meines Gegenübers zu stoßen. Inklusion bedeutet lernen, miteinander lernen. Lernen, dass wir individuell sind. Lernen, es auszuhalten und zu tragen, dass das, was uns betrifft, aus uns kommt und nicht aus dem, was das Gegenüber in uns erzeugt hat. Ich sehe in letzter Zeit Inhalte, Reels, Aussagen darüber, wo man am System gescheitert ist. Und ja, ich kann dir sagen, wir haben auch ein zweites neurodivergentes Kind, mit dem wir auch gerade am System scheitern. Wir scheitern daran, dass es Regularien gibt und wir gerne eine Individuallösung hätten und wirklich die Regularien einfach sagen, so ist es aber. Während die Menschen, die dahinter sind, immer noch für uns erreichbar sind. Und ich will niemals den Willen verlieren, die Menschen dahinter zu erreichen. Und wenn ich sie nur dazu erreiche, dass sie sagen, ich verstehe genau, worum es ihnen geht. Ich habe gerade noch keine Handhabe. Denn das ist der Beginn von Inklusion. Das ist das Hineintragen der Haltung von, ist dieses Regelwerk okay? Oder brauchen wir eine Dehnung der Regel? Brauchen wir eine Richtlinie? Schaffe ich die Bereitschaft im Gegenüber, das die Regeln verteidigt, dass es anerkennt, dass mein Bedarf und mein Wunsch gerechtfertigt sind? Und schaffe ich es dadurch, dass die Person anfängt, selber das Regelwerk zu hinterfragen, es an Stellen zu spielen, an die ich gar nicht herantreten kann? Ich erlebe in letzter Zeit so viel ungefilterten Frust. Ich erlebe eine Verstärkung des Rechtsrucks, den wir ganz indiskutabel gerade hier erleben in unserem Land. Die Verstärkung passiert durch die Menschen selbst, die Inklusion verteidigen wollen. Und ich glaube, dass das hochgradig unbewusst passiert. Denn wenn ich mir vorstelle, dass das bewusst passiert, macht es das noch schlimmer. Es werden unbewusst Aussagen darüber getätigt, dass das eben unsere neue Gesellschaft ist, die nicht sieht, was wir Menschen mit Inklusionsbedarf oder unsere Kinder eben benötigen. Und dadurch schaffen wir Verhärtung im Diskurs. Wir schaffen keinen Dialog. Im Zweifelsfall erreichen wir nicht mal die Außenseite, sondern wir erreichen nur die Menschen innerhalb des gleichen Lebensrealitätsraums. Und in diesem Raum entsteht eine Atmosphäre der Verteidigung, des Gereiztseins, der Verachtung darüber, dass das System und all die Menschen, die es mit aufrechterhalten, sich moralisch und ethisch so falsch verhalten. Und versteh mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass ich nicht auch sehen würde, dass unser System so gebaut ist, dass es moralisch und ethisch an ganz vielen Stellen noch falsch entscheidet. Noch nicht das Erfahrungslernen in sich hineingebracht hat, neue Wege zu finden. Das sehe ich. Ich bin dessen nicht blind. Doch ich sehe eben auch, dass wenn wir aus dem Bedarfskreis derer, die Inklusion brauchen, mit einer gewissen Überheblichkeit, ablehnenden Grundhaltung, einer Verachtung auf das System und auf die Menschen darin gucken, die uns umgeben, dann passiert rein emotional gesehen etwas, was im ersten Moment gut tut. Im ersten Moment tut es total gut, uns über andere stellen zu können, verbal, außerhalb der Situation, im Nachgang, reflektiv. Und es tut gut, die zu sein, die sich dann moralisch und ethisch höher stellen können. Und soll ich dir sagen, warum es das tut? Weil wir uns im Vorfeld im sozialen Status verletzt gefühlt haben. Wir haben uns heruntergesetzt gefühlt, Und unser Inneres ist sehr mächtig, zuverlässig und weise. Es stellt das Gleichgewicht wieder her. Doch für mich ist die Frage die, wie möchte ich das Gleichgewicht herstellen? Und ich möchte lieber Gandhi sein als der Panzer. Ich möchte lieber friedfertig darauf hinweisen, dass es so nicht weitergehen kann. Ich möchte im Dialog bleiben mit Menschen, die eine Erfahrung mit mir machen können. Mit meinem Lebensraum als pflegende Mutter. Die eine Erfahrung machen können mit meinem Kind, das manchmal überfordert ist an Reizen, das mal herausforderndes Verhalten zeigt. Ich möchte, dass sie die Erfahrung machen, dass es sie herausfordert. Und ich möchte, dass sie die Erfahrung machen, dass ihre emotionale Eigenverantwortung gefordert ist, besser im Blick zu haben, wie ein Miteinander gelingen kann. Und das kann ich nicht, wenn ich rausgehe aus der Situation mit Ärger, sie mitnehme und dann ins Außen trage und sage, wie kann man nur? Sondern das kann ich, indem ich mir meine eigenen Werte und Stärken bewusst werde und sie transferiere. Ich muss nicht kämpfen. Ich muss für Verständigung sorgen. Und ich muss dafür den Mund aufmachen. Und ich muss vielleicht auch lernen, meine eigene Angst vor Ablehnung zu überwinden, um das hinzubekommen. Um eben nicht in Überheblichkeit, Ironie und Zynismus zu verfallen. Wir haben nur einander. Wir haben nur diese eine Welt. Und wir haben nur dieses eine Leben, um zu der Person zu werden, die wir wirklich sein wollen. Ich habe heute Morgen am Frühstückstisch mit meinem Mann auch über dieses Thema gesprochen und wir haben diskutiert. Und diskutiert, indem wir grundlegend erstmal der gleichen Meinung sind. Wir haben einfach immer nochmal neue Aspekte in jeden Gedanken reingebracht. Und irgendwann habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe einen so großen Antrieb in mir, Menschen dahin zu bewegen, in diese emotionale Reife einzutreten. Natürlich habe ich die, das ist mein Beruf. Und vielleicht ist es sogar mehr als das. Vielleicht ist es meine Berufung. Vielleicht fühle ich mich wirklich dazu berufen, Menschen das an die Hand zu geben, damit sie aus Eigenverantwortung heraus einen Frieden in die Welt tragen können. Ja, wir können uns darüber aufregen, wenn Menschen erstmal plump und impulsiv auf uns in Situationen reagieren, in denen wir unsere Kinder begleiten und die sich eben als neurodivergent oder behindert erweisen. Wir können vor allem aber entscheiden, wie viel Raum wir dafür lassen, dem dann auch wirklich zu begegnen, nicht in Verteidigung zu verfallen, sondern wahrzunehmen, was wir da spüren und die Frage zurückzugeben von: Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie gerade verstanden habe. Ich habe das Gefühl wahrzunehmen, dass sie gerade nicht gut mit mir umgehen. Ich fühle mich verletzt durch ihre Aussage. Und zwar nicht, um den anderen zu beschämen, aber um vielleicht in ihm wach zu machen, eine Scham darüber zu empfinden, falls sich die Person selber gerade gar nicht wertkongruent verhalten hat. Um mir die Möglichkeit zu geben, etwas verändern zu dürfen. Und mein Mann sagte heute Morgen, dann geht es ja eigentlich darum, Ini, der bessere Mensch sein zu wollen, an beiden Standpunkten. Und ja, ich glaube, genau darum geht es in unserer Gesellschaft. Der bessere Mensch sein zu wollen, und zwar nicht, indem ich dem anderen aufzeige, ich bin besser als du, sondern indem ich besser bin als gestern, indem ich eine Erfahrung zu einem Lernfortschritt für mich bringe, indem ich etwas integriere, was es anderen ermöglicht, besser mit mir in Kontakt zu bleiben und zu sein. Dafür muss ich nicht ständig nachgeben, sondern dafür muss ich mit dem anderen im Austausch bleiben. Ich muss im Dialog bleiben können. Und ich erzähle dir das heute so emotional aufgewühlt, weil es mich wirklich bewegt. Weil ich will, dass diese Welt sich verändert. Weil ich will, dass wir dazulernen. Ich hatte letzte Woche nochmal ein Infogespräch zu unserer Emotionscoaching-Ausbildung. Und die Person hat mich gefragt, glaubst du, dass ich, obwohl ich gar nicht den festen Willen habe, als freie Coachin selbstständig zu werden, einen Nutzen in dieser Ausbildung habe? Und diese Person ist ganz viel im Thema Inklusion und Bildung unterwegs. Liebe Grüße gehen raus an dich. Ich weiß, dass du zuhörst und weiß, wer gemeint ist. Und ich habe ihr gesagt, ich glaube, dass mit all dem Wissen, was du dann haben wirst, es dir möglich sein wird, anderen die Tür zu eröffnen, sich selber besser zu verstehen und daraus frei zu entscheiden, wer sie wirklich sein wollen. Ich mache die Ausbildung nicht, um damit Geld zu verdienen. Ich mache die Ausbildung, weil ich daran glaube, dass das, was ich als Geschenk von Wissen irgendwann in mich aufnehmen durfte, was ich an andere Menschen weitergeben darf in der 1-zu-1-Arbeit, in Workshops, in Vorträgen, dass das eben in irgendeiner Art und Weise in mir begrenzt ist. Ich habe nur gewisse Kapazitäten und Ressourcen, um im Außen sichtbar zu sein, um das nach außen zu bringen. Jetzt auszubilden ermöglicht mir die Gelegenheit, es zu erweitern, über Menschen wie diese Person, mit der ich gesprochen habe, von der ich weiß, dass sie mit Inbrunst und Feuereifer dieses Wissen richtig nutzen wird. Für den Dialog, für die Verständigung, für Inklusion. Ich wünsche dir, dass du nach dem Hören dieser Folge heute ehrlich mit dir ins Gespräch gehst, wo es dir passiert, dass Inklusion eine Erwartungshaltung ist. Und wo es dir noch passieren darf, dass Inklusion eine Einladung ist. Alles Liebe und bis bald.